preisgegeben, vielleicht nicht, so sein, über sein Päckchen, seine Last, die er trägt. Gesundheitlich, ja, häuslich, mit dem Haus zu tun, Finanzen vielleicht sind knapp. Jeder kommt heute mit einem Last. Und wir haben miteinander geredet. Wir versuchen, einander zu helfen. Und letztendlich wollen wir auch einander trösten. Danke. Aber überleg mal, wie können wir einander wirklich trösten? Von uns aus, mit unseren eigenen Ideen und Worten, Gedanken. Vielleicht haben wir schöne Wortwahl, vielleicht nicht. Vielleicht haben wir schöne Lächeln, versuchen dann die anderen zu Mut zu machen. Das ist schon gut so, sollen wir auch machen. Aber woher kommt wirklich unser Trost? Und wenn du dir vorstellen könntest, ein Israeliten zu sein und in Israel gewohnt zu haben und von dieser Predigten von Jesaja zu hören, dass ihr wirklich von Gott abgewichen seid und was für Folgen kommen jetzt und eine große Heerscharen vor der Tür steht oder stehen wird. Und wie oft, Kapitel nach Kapitel, spricht er von Gericht. Du denkst, es ist für mich keine Hoffnung. Gott hat mich abgeschrieben. Es ist für mich vorbei. Und das ist das Schlimmste, weil manchmal haben wir finanzielle Not, das haben wir vielleicht nicht verursacht. Autounfall. Gesundheitlich. Aber wenn wir wissen, dass wir doch gesündigt haben, und dann denken wir, die Hoffnung gibt es nicht mehr für mich. Die Sachen, die ich jetzt tragen werde, habe ich wirklich verdient. Ich denke, jeder Christ hat auch solche Gedanken. Und auch in dem Moment, wo Gott mit uns handelt, in seiner Liebe, auch wenn es uns schwerfällt, mittendrin spricht Gott Worte, so wie in Jesaja 40, wo er sagte, tröstet, tröstet, mein Volk. Nur in den Worten findest du dann die Hoffnung, die du brauchst. Eins ist, Gott bringt Trost. Und zweitens, er sagt weiter, du bist trotzdem weiter mein Volk. Trotz dieser Folgen, was auf Israel kommen würde. Tröstet euch, mein Volk. Und so haben wir letzte Woche betrachtet, wie Gott Trost schenkt, wie Gott uns Trost bringt. Dass er der tröstende Gott ist. Er sagt, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet. Das Krieg ist von Gottes Augen ist es vorbei. Seine Schuld abgetragen. Es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Also selbst wenn er von Gericht redet, Kapitel nach Kapitel sagt, verdoppelte Segen für alle eure Sünden. So ist unser Gott. Wenn wir Menschen an Gericht und negative Sachen denken, denken wir, okay, dann ist der ein Böse. Und auch wenn Gott darüber redet, ist er trotzdem ein Gott der Liebe und Gnade und Treue, der nicht die Menschen einfach abschreibt. Und wie Gott uns dann Trost schenkt, ist durch Bote. Er könnte direkt reden, aber spricht auch durch Boten. Und das hat er in Vers 3 bis 5. Durch eine Bote wird er reden. Eine Stimme ruft in der Wüste. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und so die Menschen, die in Not sind, die auch gesündigt haben, er sagt, ebnet den Weg. Der Herr kommt. Mach die Tür auf. Und das haben wir betrachtet, wie Johannes der Täufer dann so gepredigt hat. Wie hat er den Weg geebnet? Er sagt, tut Buße. Sei bereit, von deinen Sünden wegzukommen. Wir denken an Buße, denken wir an ganz stark, ich muss selber alles in Ordnung bringen. Nee, Buße hier spricht von einer Sinnesänderung. Ich bin bereit, von alles wegzukommen. Ich will das haben. Und das ist dann die Botschaft von Johannes. So ist unser tröstender Gott einer, der zu uns kommt, aber er zwingt uns nicht. Und er sagt, bahnt den Weg den Herrn, macht die Türen auf, der König kommt. Und wir haben betrachtet, wie die Buße ist von unseren Sünden, das ist eine Seite, von der Sünde, von dem falschen Weg, von dem Misstrauen, fleischlichen Handeln, wie wir Dinge selber mit eigenen Faust versuchen zu tun, oder Götzendienst, wie Israel getrieben hat, Ungerechtigkeit. Von der Sünde, wir wollen weg davon. Wir sagen, ich will das nicht mehr. Und die Buße ist zu Gott. Und letzte Woche war das Thema Buße von der Sünde. Ich möchte heute sehen, zu wem? Zu was kommen wir? Wenn wir sagen, von meiner Sünde wegzukommen, dann kommen auch ganz große Gedanken, Sorgen auch. Und ich möchte fragen, zu wem tun wir Buße? Und das ist das Schönste. Weil das Problem ist, warum wir überhaupt Trost brauchen, ist, weil wir Sünde haben. Adam und Eva haben keinen Trost gebraucht. Es war alles perfekt. Es ist wegen Sünde, dass wir Trost brauchen. Deswegen ist es, dass wir von dieser Sünde wegkommen wollen. Aber wir kommen zu demjenigen, der ewig ist. Das möchten wir dann heute betrachten. Zwei Hauptpunkte. Gottes Trost, erstens, ist ewig. Schau mit mir Verse 6 bis 8 eigentlich, wo er sagt in Jesaja 40, Vers 6, eine Stimme spricht. Vorher war es eine Stimme in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, und jetzt eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Gottes Worte des Trostes sind erst, kommen nicht so ermutigend vor. Er sagt, okay, er möchte uns trösten. Und was sagt er? Alles Fleisch ist Gras. Ah, super. Alles ist vergänglich. Und wenn wir von Gras hier reden in Israel, wir denken an Gras, denken wir an eine große Wiese, so ein Fußballfeld oder was, okay. Aber ein Gras, spricht er hier von ein Gras in Israel, wo das auch dann vor allem im Mai, einen trockenen Wind aus dem Osten kommt. Normalerweise in der Zeit im Mai. Innerhalb einiger Stunden ist alles, was grün ist, alles Gras, ist auf einmal braun. Du denkst, ah, schön, wieder Gras wächst und gedeiht und grün ist, und kam der heiße Wind, husch, braun. So ist der Mensch. Und was uns vergänglich macht, sagt er eigentlich in der Stelle, er sagt Ende Vers 7, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. So der Hauch, der Wind hat sie angeweht. Das ist nicht anders als dem, was im Psalm 90 zu finden ist, wo er sagte, du, Herr, schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost, am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt, denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Unser Leben ist kurz, sagt Psalm 90, wegen Gottes Zornes. Okay. Nun, das ist vielleicht schwer zu hören, aber Gott kann gleichzeitig zornig und Liebe sein. Okay. Das müssen wir verstehen. Und Tatsache ist, wir leben 70 bis 80 Jahren, immer noch heute mit moderner Technik, aber Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade hat auch uns unser Leben kürzer gemacht. Und das ist eine Predigt für sich ab Psalm 90. Aber Gott Mit seinem Hauch hat sie angeweht und sie sind nicht mehr. Der Mensch ist vergänglich. Ich habe ein modernes Beispiel, und zwar der Eintagsfliegen. Eintagsfliegen, okay, sieht schon schön niedlich aus. Ist laut einer Fernsehsendung das Symbol der Vergänglichkeit. Die erwachsenen Tiere leben meist nur 1 bis 4 Tage, manchmal auch nur wenige Minuten oder Stunden. Vor allem bei uns zu Hause, wenn sie erscheinen. Meine Kinder, die erwischen. Nur wenige Minuten oder Stunden. Wie eine, welche nur etwa 40 Minuten lang lebt. Okay. Wir schauen das an und sagen, ja, oh, das ist ein ganz kurzes Leben. Aber wie schaut Gott dein Leben an? Der ewige Gott in mein Leben. Jemand, der 100 Jahre lebt. Das ist wie ein Eintagsfliegen zu Gott. So kurz. Jemand hat ein Beispiel gegeben. Dein Leben mit einem Arm so in eine Richtung streckst, so ist lang ist dein Leben. Schaust in die andere Richtung, so ist die Ewigkeit. Es hört nicht auf. Schau deinen Arm an, das ist mein Leben. Dann wird's vorbei. Nun, warum ist das ein Trost? Ganz einfach. Wenn du ein Heerschar vor der Tür hast, 120.000 Menschen mit Kriegswaffen, Kriegswagen und sie bedrohen dich und sie haben die ganze Stadt umgesingelt und du weißt, was sie mit den Bewohnern machen können und du weißt, dass sie da vor der Tür stehen, weil Gott mit dir handelt. Dann ist es ein Trost zu wissen, diese 120.000 sind für 120.000 Eintagsfliegen. Und es ist vorbei. Das ist tatsächlich ein Trost. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Und so ist der Schlaf schnell. Für manche schneller als wir wünschen. Wir aber sind auch wie Gras. Dein Leben auch, alle Menschen, das sagt er auch weiter, für wahr, das Volk ist Gras. Das heißt nicht nur das Ganze oder die, sondern wir, das Volk, sind auch Gras, ihr seid Gras. Vor wem haben wir Angst? Wir selber sind Gras, wir sind schnell vorbei, uns vorbei. Diese Menschen haben versucht, sich selber zu retten, sie haben versucht, durch die Ägypter sich zu retten, sie haben denken viel an sich, an ihres Leben. Und Gott sagt, dein Leben ist Gras. Du schätzt dich so hoch, so wichtig, aber du bist nur Gras. Wir müssen schon, um Trost annehmen zu können, müssen wir verstehen, wie vergänglich wir sind. Wenn wir denken, dass wir ewig sind, und ich habe hier ein Zitat, wenn ich das finden kann, wenn ich darauf bestehe, dauerhaft zu sein, dann werde ich zum Nichts. Wenn ich eingestehe, dass nur Gott allein dauerhaft ist, dann haucht er mir seine Dauerhaftigkeit ein, sein ewiges Leben ein. Wenn wir erst merken, wie kurz unser Leben ist, nur dann können wir sehen, von Gott lernen und seine ewige Leben haben. Und das ist, was wir auch von Jesus selber lernen. Er gibt uns ewiges Leben. Es ist in ihm. Und das ist genau, was er dann danach sagt. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Was sagt Gott für Trost? Ist ewig. Dein Trost, was von Gott kommt, ist ewig. Es hat ewigen Bestand. Und darin findest du deinen Trost. Wenn du versuchst, deinen Trost zu finden in dem, was vergänglich ist, was morgen vorbei ist, was morgen schon alt ist und nicht mehr aktuell ist, was in dieser Welt zu finden ist, da wirst du weiter trostlos gehen. Der Trost findest du in den ewigen Gott. Dieser Hauch hat ewigen Trost. Bestand. Johannes 3, Vers 36 sagt er, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Ewig zu leben kommt nur durch Gott. Und den Trost, der Gott dir gibt, ist ewig. Glaubst du, dass das Wort Gottes ewig Bestand hat? Und leben wir auch so? So, unser Trost ist erst ewig. Aber im letzten Verse, Vers 9 bis 11, sehen wir, dass der lebendige Gott selber unser Trost ist. Gott selber ist persönlich unser Trost. Gottes Trost ist persönlich. Er sagte, auf einem hohen Berg steig hinauf, du Freudenboten Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich du den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe der Herr. Herr kommt aus Starke und aus seinem Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugende Muttertiere wird er fürsorglich leiden. Wenn wir an Trost denken, und ich habe früher gesagt, Gott gibt seinen Trost durch eine Bote. Aber jetzt sehen wir, Gott kommt persönlich. Und ist selber der Trost. Gott ist der Trost, den du brauchst. Gott ist nicht einer, der nur Trost schickt, eine Karte schickst, mein Herz, dies Beileid, oder nur sein Wort gibt, sondern er kommt selber zu uns. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Bis jetzt hast du gedacht, dass ich Weihnachten vergessen habe. Aber das ist Weihnachten. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Prediger. Und er hat mit zwei, ich glaube ein Buddhist und ein Hindu, Priester geredet. Und sie haben über Religionen geredet. Und die zwei haben, der Hinduist und der Buddhist, haben besprochen, wie, ja, sie haben gesagt, ungefähr alle Religionen seien gleich, haben nur kleine Unterschiede, wir sind alle gleich. Hat er einfach zugehört. Und dann hat er gesagt, okay, so, was ihr meint, ist, wir stellen Gott vor, er steht oben auf einem Berg. Und wir sind unten vom Berg und wir alle haben einfach unterschiedliche Wege, wie wir zu Gott kommen. Das ist, was ihr meint? Ja, genau, so ist es. Dann sagt er, okay, stell dir vor, dieser Gott oben auf dem Berg, dass er herunterkommen würde. Und zu uns kommen würde und uns nimmt und zu ihm bringt. Wie wäre das denn? Wow, das wäre ja super. Sagt er, nun, das ist der Gott der Bibel. Er ist der ewige Gott. In Jesaja, Prophet, ist er genannt der Heilige Israels. Und er, oben auf dem Berg, ist heruntergekommen zu uns. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und er ist nicht nur unter uns gekommen, er ist einer von uns geworden. Und wenn du denkst, dass du das verstehst, dann müssen wir überlegen, dass der ewige Gott, der Schöpfer, selbst sein Geschöpf geworden ist. Das ist ein Geheimnis. Aber es ist tatsächlich geschehen. Dein Trost ist in die Person Gottes selber. Es ist nicht nur in seine Geschenke, in seinen Segen. Es ist in ihm persönlich. Nun, wenn dein Chef dich anruft oder wenn er zu dir in deine Abteilung kommt, sagen wir, dass sie, der große Chef, kommt in deine Abteilung, erscheint oder du hörst, dass er erscheinen wird. Was ist deine erste Gedanke? Oh, super, schön. Dann werden wir einfach Kaffee trinken miteinander und Plätzchen und oh, einfach miteinander. Nee. Hast Angst. Okay. Schau, wie er hier spricht, in Vers 9. Er sagte: Erhebe sie, fürchte dich nicht. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Siehe da, unser Gott, euer Gott kommt. Gott kommt zu uns, aber Gott sagt sofort: Fürchte dich nicht. Selbst wenn wir sein Gericht verdient haben, wenn wir mit Herzen, mit offenen Herzen, unsere Herzenstür aufgemacht haben, wir wollen, dass er reinkommt. Er sagt, dann fürchte dich nicht. Ich komme zu dir. Ich klopfe an die Tür. Und ich möchte mit dir sein. Dein Trost kommt. Nun, das ist immer noch auf die Bedingung, dass wir bereit sind, dass er reinkommt und ändert. Dass wir wollten schon anders leben. Wir wollten nicht mehr in den falschen Weg gehen, wie bei Israel. Aber er sagte, fürchte dich nicht. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. Und er ist unter uns gekommen. Und das ist eigentlich, was er in diesem Vers 9 und 10 sagt. Er sagte, guck mal, dein Gott. Hier ist dein Gott. Ziehe dich nicht zurück. Er kommt. Das haben wir heute Morgen gehört, dass Jesus unter uns gekommen ist. Das ist eigentlich, was wir nicht in Jesaja-Brief in diesem oder Jesaja in diesem Kapitel finden, dass er unter uns gekommen ist. Aber haben wir heute vorgelesen gehört in Philipper 2. Er ist unter uns gekommen. Er hat sich erniedrigt. Er ist ein Knecht geworden. Er hat sich war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Fürchte dich nicht. Er kommt. Er ist einer von uns geworden. Und in Vers 10 sagt er, er ist stark. Schauen wir es 10 an. Er sagte, siehe, der Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Diesem Gott, der zu uns kommt, diesen Trost, ist erst einer, der tröstet. Ein Trost, der wirklich tröstet. Zweitens, er ist einer von uns geworden. Drittens, er ist stark. Er spricht von dem Arm Gottes. Das ist etwas, das wir immer wieder sehen in Jesaja, in seinem Prophezeiung. In Jesaja 52, im Vers 10, sagt er, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen. Okay? Wenn jemand seinen Arm entblößt, kann das nicht gut mit meiner Jacke, aber kannst du dir vorstellen, okay? Es gibt keine Muskeln da, aber bei Gott sieht es anders aus. Okay? Arm entblößt, sieht man die Stärke. Er entblößt seinen Arm. Wer ist der Arm Gottes? Jesus. Der starke Gott, der ewige, allmächtige Gott, möchte seine Stärke zeigen. Jesus. Dein Trost ist allmächtig. Und stark. Wenn wir an den Feinden denken, und wir haben einen geistlichen Feind. Okay? Es gibt in Person der Teufel, es gibt die Welt, sprich Neuen Testament, und das Schwierigste ist unser eigenen alten Mensch, der die Bibel sagt, gegen die Seele Krieg führt. Das sagt Paulus. Es ist ein Kampf, vor allem innerlich. Und was er hier sagt ist, tröstet euch, ich bin stark, mein Arm ist stark. Und ich kann in deinem Leben alles in Ordnung bringen. Glaubst du an so einen starken Gott? Wenn er sagt, fürchte dich nicht, es bedeutet nicht, dass er einfach locker kommt, dass er schwachen Gott kommt, der nur, sagen wir mal so, unter uns gekommen ist und Sympathie gibt und so, sondern er ist auch gleichzeitig stark. ist derjenige, der Johannes gesehen hat auf dem Insel. Er ist der starke Gott, der Erstgeborene, der ganze Schöpfung. Dein Trost ist stark. Das heißt, Gott kann dich wirklich trösten. Fühlst du dich oft trostlos? Also, ob es keine Hoffnung gibt? Bleibst du einfach in dieser Leere? Ich sage euch, liebe Leute, Gott will das nicht, dass du trostlos lebst. Er möchte, dass du ermutigt bleibst in ihm. Er ist stark. Er hat alles, was du brauchst. Wenn wir, selbst im Alten Testament gibt es Geschichten, wo wir das sehen können, wo das wirklich möglich ist, getröstet zu werden. Stell dir vor, du bist im Reisedienst oder in Geschäftsreise ein paar Wochen. Du kommst nach Hause und deine Siedlung, wo du lebst mit deiner Familie und alle deine Freunde, ist verwüstet. Die Autos sind weg, die Häuser sind leer, jedes Haus ist so verbrannt. Es liegt vielleicht ein paar toten Tiere draußen beim Haus. Und dann kommst du zu deinem Zuhause und gleich da, auch da, ist leer. Deine Frau, Kinder sind weg. Und dann deine Mitarbeiter, die mit dir eine Geschäftsreise waren, sie wohnen auch in der Siedlung und sie sagen, was ist das für ein Ding? Und die schauen zu dir als Chef und sagen, du bist schuld daran, dass es so ist und wollen dich töten. So war es bei König David. Er kam zurück von Ziklag zu Ziklag nach Ziklag und seine Familie und die Familien von alle seinen Mitarbeitern waren entführt. Du weißt nicht, wo sie sind. Du weißt nicht, ob sie tot sind, ob du sie immer überhaupt wiedersehen werden, was sie mit denen machen. Und dann deine eigenen Freunde wollten dich steinigen. Und die Bibel hat so schöne Worte in dem Moment. David stärkte sich in dem Herrn. Nun sag mir, sind die leere Worte? Einfach schön. Geschwister, das ist Fleisch und Blut. Und ich weiß nicht, was für Enttäuschungen, was für trostlose Situationen du gerade erlebst. Und das erlebt jeder von uns in der Arbeit, mit Freunden, selbst mit eigener Familie. Wird es viele Verletzungen kommen. Ich sage euch, es tut weh. Aber wir können hier von David lernen. Selbst unter dem alten Bund, er könnte sagen, in dem Herrn habe ich Trost. Wie macht man das? Ist das nur David? Er war Fleisch und Blut. Wir wissen, er ein alter Mensch hatte, der hochgekommen ist. Wie machen wir das? Ich sage euch, man findet das nur, wenn man bewusst weg von den Schwierigkeiten, von der trostlosen Situation schaut. Hört auf, erst zu denken, wie werde ich das lösen und eigenen Ärmel hochkrempeln und ich mache das. Und man schaut zu dem ewigen Gott, zu dem Heiligen Israels und sagt, Herr, du bist treu. Sie wollten mich töten. Meine Familie ist weg. Ist alles verbrannt, ist alles verwüstet, aber du bist treu. Und ich schaue zu dir allein. Es ist in der Person Gottes selber zu finden. Gott, dein Trost ist, kann trösten. Er ist einer von uns geworden. Er ist stark. Er ist auch Herrscher. Er ist souverän. Er ist Herrscher. Er sagte, und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Jesus ist Herrscher über alles, über Sünd, Sünd und Tod, über den ewigen Tod. Er ist wirklich der Herrscher über alles. Und das ist nicht nur theoretisch, es ist Tatsache. Dass er König über alle Könige ist, sagt Neues Testament. Und er kam auf diese Erde, damit er alles unter seine Füße bringen könnte. Alles war eine Rebellion gegen ihn. Und das ist diese Weihnachtsgeschichte, dass er der zweite Adam geworden ist, der Mensch als Mensch gekommen ist, damit er, wie Adam das alles vermasselt hatte, Jesus als zweiter Adam alles richtig machen könnte und alles unter seine Füße bringt. Und auch meinem Herz und dein Herz unter deine Füße im guten Sinn, unter seine Herrschaft, als ein guter Herr, ein Herrscher. Dein Trost tröstet. Er kam unter uns, er versteht dich, er ist stark, er ist der Herrscher über alles. Und zuletzt in Vers 11, wir sehen, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Schau alle diese Eigenschaften an. Stark, tröstet, ist Herrscher, aber auch zärtlich. Gleichzeitig zärtlich. Selbst in dem Alten Testament, wir denken manchmal, Alten Testament ist Gott irgendwie engstirnig. Gott ist der gleiche. Am Anfang an. Ändert sich nicht. Und hier, er sagte, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugende Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Jesus kommt als Hirte. Geschwister, es könnte keinen besseren Trost geben, zu wissen, der Gott, der dich geschaffen hat, möchte auch dein Hirte sein. Und er sagt in Jesaja 53, wir sind alle Schafe. Und auch heute, wenn man Schafe anschaut, sie verlaufen. Einfach, das ist ihre Natur. Okay? Und das ist auch unsere Natur. Auch wenn wir Jesus kennen, okay? Wir neigen dazu, zu verlaufen. Und er sagte, er weidet wie ein Hirte. Okay? Ein Hirte ist so ein zärtliches Bild. Wir lieben Tiere. Aber wenn du denkst, ein Hirte liebt seine Schafe wie Familie, stell dir vor, er hat 100 Schafe, nur eine geht verloren, eine kleine Schäflein, und er geht nach und findet die und bringt sein eigenes Leben in Gefahr, um das eine Schaf zurückzubringen. Okay. Wie ist das finanziell zu gerechtfertigen? So, das ist Liebe. Und so ist derjenige, der zu uns gekommen ist, dein Trost, dein Gott, ist Jesus. Schau ihm an, schau seinen Charakter an. Denk, überleg mal, darüber nachsinnen, wie dein Trost ist und möchte uns dann fragen, diesem Gott, Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, so ist der Herr Jesus für dich. Möchte ich fragen, lebst du in diesem Trost? In dieser Weihnachtszeit bist du eher von was hier unten ist, getröstet, unzufrieden? Das ist unsere Zuneigung, vor allem wenn es uns gut geht und wir leben in Luxus. Wir haben es wirklich gut. Wahnsinn gut, also gestern haben wir schön gefrühstückt als Familie, haben so gesagt, also wir konnten fast den Tisch nicht sehen. Alles Mögliche da zu essen. Können keinen Tisch sehen. Natürlich musste eine kleine Fläche sagen, ja, da gibt es eine kleine Fläche, kann ich sehen. Aber wir haben das echt, echt gut. Wir leben in Reichtum. Und dann ist die Zuneigung, dass das Herz sich darauf ruht und sagt, ja, hier ist mein Trost. Hier ist es, hier auf diesem Erdkugel. Und Gott sagt, wie er zu Israel gesagt hat, nein, ich bin dein Gott. Ihr seid mein Volk. Lass mich euch trösten. Lass mich dein Alles sein. Lass das wirklich sein. Und wenn du die Adventskerze in dieser Weihnachtszeit anschaust, denke an Israel, als sie auf den Messias gewartet haben. Und denk, wie wir heute noch auf die Wiederkunft des Messias denken. Und wir sagen, Herr, wie viele Kerzen noch sind schon angeleuchtet? Wir wissen nicht den Zeitpunkt. Aber Paulus hat gesagt, es ist nah. Es ist nah. Und freust du dich darauf? Herr, komme bald, komm wieder. Ist da dein Trost? Und Geschwister, wenn wir als Gemeinde anderen trösten wollten, dann müssen wir erst lernen, von Gott selber getröstet zu werden. Und er leitet uns manchmal in seiner Liebe durch tiefen Täler, damit wir das lernen. Damit wir aufhören, auf dem reich gedeckten Tisch unser Trost zu finden. Oder auf den schönen Sachen, was wir unter der Woche oder am Wochenende oder am Abend erleben. Dass wir da nicht unser Trost finden, so als Umweg für uns. Okay? Schöne Süßigkeiten, guter Kaffee, keine Ahnung, Unterhaltungen, schönes Auto, das Haus wirklich schön gemacht wird, die Deko schön ist. Da ist mein Trost. Ich habe einen sehr guten Kaffee heute Morgen getrunken. Unsere Deko leuchtet schon schön bei uns. Ich genieße die Weihnachtszeit, ich sage euch ganz ehrlich. Aber finde ich meinen Trost da? Oder bin ich von Gott selber getröstet, der gnädig ist? Unser Gott ist ewig. Sein Wort hat ewigen Bestand. Findest du da dein Wert oder findest du in den vergänglichen Sachen umherum? Wie Johannes sagt, lieb nicht die Welt, weil die Sachen der Welt vergehen. Und auch die Begierden. Aber den Herrn zu lieben, das ist ewig. Dass wir unsere Dauerhaftigkeit, unsere Ewigkeit in ihm finden. Dass wir mit ihm unser Leben führen. Dass wir wirklich in der Weihnachtszeit unsere Herzen von ihm besättigen lassen. Und wenn es uns schwerfällt, würde ich sagen, vielleicht erst fängt es so an, bei mir, okay, mit der Ruhe. Dass man zur Ruhe kommt, in der Ruhe hat, mit den Herrn Zeit zu verbringen. Einfach komm zur Ruhe. Wenn du wirklich an den Adventskranz schauen kannst und sagen kannst, Herr, komme bald, meine Sehnsucht ist, dass du kommst. Und dass, wenn Jesus heute kommen würde, würde ich nicht enttäuscht werden, weil ich noch das und das und jenes machen wollte, sondern er ist mein Alles. Und dass wir nicht in Furcht leben. Dass, wenn er kommt, er macht alles langweilig. Er macht alles trocken. Nein. Nur dann erst kommt die Fülle, wenn wir ihn haben. Und wenn wir von ihm trösten lassen. Ich möchte mit uns beten.